Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bücherpodcasts Seitenweise Glück. Hier vom Mikro begrüßen euch heute Dörte, das bin ich.
Und Hella, das bin ich.
Und Hella sitzt mir gegenüber und sieht schon wieder hochmotiviert aus. Wir haben uns hier ausgebreitet, die Bücher liegen bereit, die wir heute besprechen. Und man kann nur so viel sagen, es wird wieder spannend, Hella.
Das stimmt. Ich bin natürlich hochmotiviert, weil wir haben zwei Thriller gelesen und ich finde, Thriller haben nochmal eine ganz eigene Dynamik im Lesen. Also die kann ich wirklich so wegputzen.
Absolut, das habe ich auch festgestellt, weil sie sind nicht dünn, ne? Ich glaube so einmal 400 Seiten, einmal über 600 Seiten, meine ich.
Ja, genau.
Und es sind auch jeweils Teile einer Reihe von Ermittler-Duos.
Genau, da wollte ich noch direkt kurz was dazu sagen, weil wir haben ja eigentlich immer versucht zu vermeiden, fortlaufende Bände dann den hinteren Teil oder den neuesten Teil zu nehmen, sondern dann den ersten, weil man einfach Gefahr läuft, zu viel zu spoilern und das wollen wir ja nicht. Hier ist uns das nicht gelungen, hier haben wir die neuesten Bände, weil die auch gerade beide erst erschienen sind jetzt im Herbst. Ich sage aber gleich vorweg und vermutlich bist du der gleichen Meinung, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass man was von vorher nicht wusste.
Ja, das stimmt. Ich meine, man erfährt schon von der Vergangenheit und es kann auch sein, dass man im Nachhinein feststellt, dass das dann schon ein bisschen gespoilert war, wenn halt der oder diejenige tot ist oder ähnliches, ne?
Aber man kann die Bücher lesen ohne die ersten.
Definitiv, das kann man. Das kann man definitiv so. Und bevor ihr jetzt weiter selbst ganz gespannt seid, um welche Bücher es denn geht.
Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt.
Wir haben für diese Folge gelesen von dem amerikanischen Thriller-Autor Harlan Coben, Nichts ruht für immer, ganz frisch erschienen bei Goldmann.
Und ebenfalls aus dem Goldmann Verlag von Andreas Gruber, Todesspur.
Oh ja, und ich finde, beide Titel klingen schon sehr vielversprechend und sagen uns, dass es spannend wird, liebe Hella.
Deswegen fangen wir direkt an. Ich würde mal kurz erzählen, worum es in Todesspur geht. Kara Petzold will nach einer langen Konferenz eigentlich nur noch eine rauchen und dann schnell nach Hause. Ihr Mann wartet, die beiden wollen ins Theater. Kara Petzold ist Managerin in einem Windenergiekonzern und sie steht jetzt vor der großen Aufgabe, 700 Leuten kündigen zu müssen. Sie steigt ins Auto, legt den Gurt an, drückt auf den Startknopf und dann explodiert ihr Auto. Kara Petzold ist eine von zahlreichen Todesopfern, die in den nächsten 8 Tagen zu beklagen sind. Denn in Deutschland breitet sich eine Terrorgruppe aus, die 4. RAF-Generation. Bisher konnte das BKA nur ein einziges Mitglied identifizieren, nämlich Paul Konrad. Doch als Martin S. Snyder und seine Kollegin Sabine Nemetz, das Ermittlerduo in diesem Buch, Paul Konrad beschatten und festnehmen wollen, steckt er sein Haus in Brand und entkommt. Am Münchner Flughafen gelingt es dann aber Snyder, Paul Konrad zu stellen. Doch dann im Verhörraum nimmt er sich das Leben. Konrad war auf dem Weg nach Mallorca. Er wollte unter falschem Namen in einer Luxus-Hotelanlage Workshops geben. Thema war für ein glücklicheres Leben. Die Reise kann er nicht mehr antreten. Er hat sich ja umgebracht und deshalb reist nun Snyder an mit Sabine Nemetz als Konrads Tochter Anna Bischoff. Die beiden sind überzeugt, auf Mallorca liegt der Schlüssel, um der Terrorgruppe das Handwerk zu legen und die geplanten Anschläge in Deutschland zu verhindern. Doch es gibt noch ein weiteres Hindernis, sag ich mal. Denn zeitgleich reist auch Lea Fuchs auf die Baleareninsel und verfolgt dort ihre ganz eigenen mörderischen Pläne.
Eieiei, und ich würde sagen, auf Mallorca überschlagen sich die Ereignisse dann, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist eine sehr dichte Handlung, ja. Tatsächlich. Gut, ich meine, wir haben hier über 600 Seiten, 8 Tage, die beschrieben werden. Es sind über 100 einzelne Kapitel. Da ist schon ordentlich was drin. Es ist der 8. Band der Reihe um Martin S. Snyder und Sabine Nemetz. Und es ist auch der 4. Band, wie der Autor Andreas Gruber im Nachwort erklärt. Wie gesagt, ich fand, man konnte das total gut lesen, ohne die ersten Bände zu kennen. Es werden ab und an Referenzen gezogen, die versteht man dann auch. Und dann kann man eigentlich auch direkt mit Todesspur einsteigen, wenn man möchte.
Ja, ging mir ähnlich, in der Tat. Also ich hatte auch das Gefühl, ich bin da sofort mittendrin in dem Ermittlerteam. Es kommen ja noch Marc dazu und noch eine weitere Ermittlerin und die sind da so ein bisschen zu viert unterwegs, ne, mit Martin S. Schneider an der Spitze. Und ich hatte das Gefühl, dass ich die beiden eigentlich erstaunlicherweise, Schneider und Nemes, irgendwie schon gut kenne, Hella. Das ging mir so und ich habe danach überlegt, woran das lag, dass ich da so schnell reingekommen bin. Und ich hatte das Gefühl, dass ein Grund dafür war, dass Andreas Gruber es einfach wirklich gut geschafft hat, diese Person sehr plastisch, aber auch wiederum sehr elegant erzählerisch aufzubauen und zu beschreiben.
Ich gehe nur halb mit, denn ich hatte das Gefühl, dass ich Schneider relativ gut kenne, weil ja auch viel beschrieben wird und seine Handlungen auch immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel in stressigen Situationen raucht er erstmal einen Joint oder er packt seine Akupunkturnadeln aus und sticht sich so zum Beispiel in die Hände, um sich zu beruhigen und so. Das macht er ja auch vor allen anderen. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen Joint rauchen will und dann geht er irgendwie auf dem Balkon, Terrasse nach draußen, sondern der packt, als wäre es ganz selbstverständlich, packt er da seinen Joint aus. Vorher dreht er vielleicht nochmal so den Rauchmelder aus Räumen ab, egal wo er ist, ne? Dreht er den erstmal von der Decke. Und ich finde, dadurch wird der einem ziemlich nahbar. Also, dass man versteht, was macht er, warum macht er das und was macht er alles. Sabine hingegen, finde ich, so ein bisschen weggefallen. Also dafür, dass es eigentlich ein Ermittler-Duo ist, erfahren wir relativ wenig von Sabine und sie steht ja auch eigentlich immer im Schatten von Schneider.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, natürlich ist Schneider als der sehr exzentrische, auch ein bisschen unberechenbare Ermittler da, der ganz klare Protagonist, auch innerhalb dieses Duos, finde ich. Ich finde es zum einen aber cool, dass da mit Sabine Nemes irgendwie eine junge Frau an seiner Seite steht, die ihn auch, finde ich, so ganz gut nehmen kann und auch so locker auf ihn reagiert und so. Und ich habe so das Gefühl, das Zusammenspiel, was da entsteht, fand ich spannend. Und was ich halt gemerkt habe, ist auch darin, wie Andreas Gruber Schneider beschreibt und auch wieder aufbaut. Genau das mit diesem Akupunkturset zum Beispiel, ne? Das führt er nicht ein, sondern in einer Szene wird plötzlich beschrieben, so ja, Schneider packte sein Akupunkturset aus und setzte sich 4 Nadeln in die Hand, drückt man so, hä, was? Ja. Wie der kifft? Und setzt ihn irgendwie im Flieger, packt er oder im Zug oder wo auch immer das ist, packt er sein Akupunkturset aus und nadelt sich erstmal irgendwie. Und die Sabine Nemes, die guckt sich das alles an und ist da, bleibt da aber auch irgendwie ganz locker. Und ich habe da wieder gemerkt, was für ein unglaublich großer Punkt für mich als Leserin ist, dass Figuren gut und überraschend beschrieben werden und zwar auf eine unauffällige, fast so suggestive Art und Weise. Andreas Gruber gelingt das ganz gut, das auf so eine unterschwellige Art und Weise zu machen, dass diese Figuren trotzdem zum Leben erwecken, allen voran Schneider.
Ja, finde ich auch. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen schade, dass Sabine eigentlich immer nur ausgeführt hat, was er gesagt hat im Grunde. Oder sie musste mal so die Stimmung bei den Leuten einfangen, wenn er sich mal wieder irgendeinen vermeintlichen Fauxpas, also aus seiner Sicht natürlich nicht, aber aus anderen erlaubt hat, dass sie dann versucht, das so ein bisschen die Stimmung wieder zu senken oder das zu kommentieren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so, also dass die als Ermittlerduo so zusammenhängen. Wohingegen ich finde, dass eigentlich die zweite Hauptperson Lea Fuchs ist, einfach.
Ja.
Also,
ja. Ja. Und ist die nicht spannend? Können wir bitte nochmal über die sprechen? Weil an und für sich wird sie ja erstmal als Person eingeführt und man weiß nicht so richtig, warum und wo geht das hin und wie entwickelt die sich? Ich meine, wir haben gesagt, wir spoilern nicht, aber sie entwickelt sich. Halleluja.
Ja.
Also, ne, aber sie wird eingeführt als eine Person, die auf dem Friedhof steht, sehr traurig ist, weil sie Blumen auf das Grab ihrer Eltern und ihrer Schwester legt und relativ schnell wird klar, sie hört die Stimme ihrer Schwester im Kopf. Und wie ging's dir, Hella? Ich fand das jetzt nicht von Anfang an irgendwie komisch, sondern eher, man hat so mitgefühlt mit ihr und fand das irgendwie auch ein bisschen schön, dass die noch so verbunden sind und so. Aber das nimmt ja total Fahrt auf und wird eben mörderisch, ne? Finde ich.
Also ich fand das auch komischerweise gar nicht so skurril. Am Ende fängt ja auch Schneider an, noch mit zwei ehemaligen, ja nicht nur Kollegen, der eine ist ein Kollege, der andere, glaube ich, ein Täter von früher, zu sprechen auf irgendeiner Weise. Und Lea Fuchs hört ja nicht nur die Stimme, sie antwortet ja auch darauf, indem sie einfach spricht. Also es wäre so, als würdest du mir jetzt gegenüber sitzen und was sagen, weil du auf die Stimme in deinem Kopf reagierst. Und das ist natürlich für Außenstehende ein bisschen weird natürlich.
Ja,
das Camilla heißt die Schwester.
Genau.
Und Camilla ist ihre Zwillingsschwester gewesen und die hat nie gelebt. Und lebt jetzt im Grunde in ihrem Kopf und die weiß auch immer ein bisschen mehr. Also es ist so, als wäre sie so eine Draufsicht und die kann dann auch sagen, Achtung, da kommt jemand. Das ist schon ein bisschen spooky so, aber es hilft natürlich für die Geschichte ungemein.
Ja, und ich habe gemerkt, dass ich dann die Lea Fuchs am Anfang einfach erstmal als eine weitere Protagonistin wahrgenommen habe und gar nicht richtig gemerkt habe, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Also ich fand, die war nicht so angelegt, dass du direkt weißt, ah ja, okay, das ist jetzt eine Täterin, die irgendwie jetzt schon was Böses plant und so, sondern sie entwickelt sich da so schleichend hin und man wird da aber auch so mitgenommen. Also ich fand das auch wiederum als Figur ganz, ganz interessant angelegt, oder? Wie ging dir das? Also hast du Lea von Anfang an als diejenige wahrgenommen, in die sie sich dann verwandelt im Laufe des Buches?
Also ich finde, man konnte schon ahnen, dass irgendwann diese beiden Geschichten zusammenführen müssen. Ich fand aber auch, und das finde ich auch ganz spannend, das passiert in manchen Krimis und Thrillern, dass man, obwohl etwas Schlimmes geschieht und diese Person damit in Zusammenhang ist, dass man nicht denkt, oh, du bist aber eine Böse, sondern dass man so eine Art Mitleid entwickelt. Kennst du das?
Ja. Ja, und das ist dann aber halt eben immer die Frage, ob das dann vom Autor, der Autorin so gewollt ist oder ob die Figur halt irgendwie entsprechend in einem selbst resoniert, in dem, was sie irgendwie, weißt du, nicht resoniert, aber irgendwie was auslöst oder halt dieses Gefühl eben auslöst. Und ich hatte zum Beispiel bei Lea das Gefühl, dass da so von Anfang an das so war, dass das ganz bewusst entwickelt wurde, wie sie dann auch so ein bisschen so mitgerissen wird. Und es ging mir so, es passiert dann etwas ziemlich am Anfang und da reagiert sie eigentlich fast so kaltblütig irgendwie, weißt du? Wo ich denke, ach okay, in die Richtung geht das jetzt.
Ja, das stimmt. Ich habe das aber erst später bei ihr so richtig wahrgenommen, dass sie eigentlich auch so zwei Seiten an sich hat. Weil am Anfang könnte man ja noch sagen, die steht die Frage, inwieweit ist sie da jetzt involviert richtig als eine Frau, die handelt? Aber dann, also sie macht echt eine volle Drehung. Also das kann man nicht anders sagen. Vielleicht nochmal zum Hintergrund von Lea Fuchs. Die ist eigentlich auch Polizistin. Dann hat sie aber jemanden erschossen. Dann wurde sie dafür verurteilt, ist aus dem Polizeidienst ausgestiegen, hat dann eine Ausbildung zur Personenschützerin gemacht und leitet heute erfolgreich einen Sicherheitsdienst. Genau. Wohnt in einer großen Villa in Österreich, in Kufstein, und ist zusammen mit einem Deutschen, der aber dann weggeht, weil er sagt, er muss nach Deutschland. Seine Mutter ist da im Pflegeheim und der geht's nicht gut und dann muss er jetzt mal 2-3 Wochen bleiben.
Auf verschwungenen Wegen gelangt halt eben Lea auch in das gleiche Hotel wie Snyder und Nemes auf Mallorca, ein Luxushotel. Und dort begegnen sie sich auch und ja, ihre Wege kreuzen sich nicht nur, sie gehen noch eine ganze Weile parallel bis zu einem großen fulminanten Finale, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also und ich finde, es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, da mitzugehen. Und wie du schon gesagt hast, es ist sehr schnell erzählt, es sind kurze Kapitel, es sind irgendwie Ortswechsel drin und es passiert aber in jedem einzelnen Kapitel was. Also ich fand das einen sehr, sehr rasanten Lesespaß und wollte noch einmal ganz kurz nochmal auch was sagen zu den Figuren Snyder und Nemes. Die führt Andreas Gruber auch, finde ich, sehr, sehr interessant ein, weil zum Beispiel das Kapitel beginnt auch damit, dass dieses Team in so eine ganz gewöhnliche Wohngegend kommt, nachts an der Tür klingelt und die müssen halt das Haus von Konrad observieren. Und das erste Kapitel lesen wir eigentlich sozusagen aus der Sicht des Ehepaares. Das kommt nie wieder vor, Irene und Walter, glaube ich, die da wohnen. Und bei denen es nachts an der Tür klingelt und dann plötzlich halt sozusagen ein BKA-Trupp vor der Tür steht und sagt, können wir hier kurz reinkommen, wir müssen ihren Nachbarn beobachten. Und da, finde ich, erfährt man schon sehr viel, wie sehen die aus, wie geben die sich, wie bewegen die sich. Und ist eine super Einführung allein noch in dieses Ermittlungsteam und sehr schlau gemacht.
Da wird aber auch schon klar, dass Snyder eigentlich völlig egal ist, was die anderen sagen. Also der will was und er kriegt das auch und er ist sehr direkt, sehr kühl. Manchmal so ein Ticken Ironie darunter, finde ich, das kommt schon raus. Aber wenn er was haben will, dann nimmt er sich das auch.
Ja, und hattest du das Gefühl, du hast mal so eine weiche, verletzliche Seite von Snyder gesehen? Weil das, also hat er ja eigentlich...
Ja. Ja? Ja. Er erzählt zwischendurch was aus seiner Vergangenheit, geht dann aber nicht weiter darauf ein. Als Sabine, meine ich mal, die dann ja mit ihm nach Mallorca reist und dann kommen die auch so ein bisschen ins Gespräch und da gibt es wohl eine Liebe, glaube ich, die nicht so ganz gut ausgegangen ist und er will dann aber auch nicht weiter. Also er hat schon eine verletzliche Seite tatsächlich, aber die kaschiert er halt mit allen Mitteln.
Ja, und trotzdem bleibt er einem irgendwie Sympathisch, oder? Wie stehst du dieser Figur gegenüber, nachdem du gelesen hast?
Ja, der ist halt so ein bisschen kauzig, ne?
Ja.
Und ich finde, das macht ja irgendwie Protagonisten auch super spannend.
Und Ermittler sehr, sehr häufig auch, ne? Ja. Also der kauzige Ermittler, also ist schon.
Sonst wäre es auch.
Ja, das stimmt. Aber er ist schon sehr, also so seine Spleens und so, die er so völlig selbstverständlich auslebt und so, das ist schon spannend. Aber genau so eine Szene, wo wir mehr über ihn privat auch erfahren, das finde ich auch sehr gut geschrieben, weil Snyder würde das von sich aus nie erzählen. Er ist da mit Sabine undercover bei einem Speed-Dating, ja, und irgendwann sitzen die beiden sich gegenüber und müssen halt so tun, als ob sie sich gerade beim Speed-Dating kennenlernen. Und sie nutzt die Chance, ihm einfach als ihren Chef ein paar viel zu private Fragen zu stellen, wohl wissend, dass er da irgendwie in seiner Rolle bleiben muss eigentlich und er erzählt das dann. Also auch das habe ich gedacht so, ja, klar, so, das ist schlau, weil...
Gewieft.
Genau, weil von sich aus die Figur Snyder würde uns den Einblick sonst gar nicht geben. Nein. Als Leserin. So. Also ich finde irgendwie, da passt alles.
Da passt alles ganz gut zusammen. Wollen wir zum zweiten Buch übergehen?
Sehr gerne.
Und bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir sind schwuppdiwupp bei Harlan Coben, einem amerikanischen, weltweit bekannten Thriller-Bestseller eigentlich. So ein Heller, direkt am Anfang die Frage, kanntest du den, bevor wir beschlossen haben, ihn zu lesen?
Nein.
Ich habe auch gedacht, das habe ich verpasst. Also
ja, die 50 Bücher, die er vorher schon geschrieben hat.
Also ein Phänomen und irgendwie Millionen Bücher gekauft. Ich glaube, in über 40 Sprachen werden die übersetzt. Vielfach auch verfilmt, seine Thriller. Und das Ermittler-Duo, über das wir gleich mehr erfahren, in seinem neuesten Roman Nichts ruht für immer, die haben auch schon in 11 vorherigen Bänden miteinander ermittelt quasi, ne? Also Nichts ruht für immer ist der 12. Band von diesem Ermittler-Duo, Wynn und Myron Bolitar, die da zusammen auf die Spuren des Verbrechens gehen.
Hier ist es aber so, vielleicht das nochmal als Einschub, zwischen diesen Bänden liegen oft Jahre, ne? Also die er dann veröffentlicht hat. Mal geguckt, wann die so veröffentlicht wurden. Ist jetzt nicht so, es gibt jedes Jahr ein Band um diese beiden Ermittler. Nee, aber mir sagte der auch tatsächlich gar nichts.
Mhm.
Wobei, ich erkläre es mir so, wenn ich privat Thriller lese, dann sind die halt oft tatsächlich so nordische Thriller.
Ja, stimmt. Du hast ja auch deine Lieblinge, ne?
Ja,
Schjord und Rosenfeld.
Genau.
Genau. Haben wir schon drüber gesprochen. Schaut mal in den Feed über die skandinavischen Lieblingsthriller-Autoren von Hella. Und ich mochte sie dann auch sehr gerne. Aber zurück zu Harlan Coben. Ich fasse mal zusammen, worum es in dem jüngst erschienenen Thriller von ihm geht, der da heißt Nichts ruht für immer. Myron Bolitar, der ist Anwalt, Ex-Basketballprofi und inzwischen so eine Art Privatermittler in New York, der bekommt in seiner Agentur, die er leitet, eine Agentur für Sportler, die er als Anwalt leitet, überraschend Besuch vom FBI. Die beiden FBI-Ermittler wollen von ihm wissen, wo denn Greg Downing sei. Und Myron Bolitar, der reagiert da erstmal sehr erstaunt drauf, weil sein ehemaliger Klient und Bekannter, Freund, Greg, ist eigentlich seit 3 Jahren tot. Myron war sogar auf seiner Beerdigung zusammen mit seinem guten Freund und Mitermittler Wynn. Doch jetzt kontaktiert ihn das FBI, weil DNA von Greg an einem Tatort gefunden wurde, und zwar an einem Tatort eines grausamen Doppelmords. Stellt sich die Frage, ist Greg in diesem Mord verwickelt? Und das möchten Myron und Wynn natürlich rausfinden. Sie begeben sich auf die Suche nach Greg und graben sich immer tiefer in die Vergangenheit, in ihre Vergangenheit, aber auch in die Vergangenheit von Greg. Und sie geraten dabei in alle möglichen Situationen, an alle möglichen, nicht immer ganz angenehmen Personen, unter anderem Joey the Toe. Das ist eine berüchtigte Figur des organisierten Verbrechens, der seinen Opfern Zehen abtrennt. Fast auch den von Myron Bolitar. Das wird aber rechtzeitig verhindert. Und sie müssen so ein bisschen dieses Netz aus Intrigen und Geheimnissen und Verrat, auf das sie da stoßen, entwirren. Und müssen auch versuchen, sich selbst darin nicht zu verheddern. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Dazu kommt nämlich, die Zeit drängt. Es scheint sich hier nämlich um einen Serienkiller zu handeln, denn es geschehen weitere grausame Morde. Und sogar Myron Bolitars Eltern, die eigentlich ihren Ruhestand in Florida genießen, die geraten auch in Gefahr. Und dann wird es natürlich brenzlig und muss alles ganz schnell gehen. So, Hella.
Also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest Joey the Toe.
Ja.
Joey the Toe ist ein gefürchteter ich würde sagen, ein gefürchteter Typ, der auch viel mit Drogen zu tun hat und der nicht über Leichen geht, aber zumindest über Zehen. Denn Leute, die er gefangen hält, mit denen er eine Rechnung offen hat, den schneidet er den Zeh ab. Und da merkt man schon, finde ich, so ein bisschen, was sich durch das ganze Buch zieht, so eine Komik, die darauf begründet ist, dass manche Menschen, sagen wir, nicht die intelligentesten sind.
Okay.
Weil sonst müsste es ja heißen Joe the Toe.
Oder Joey the Toey.
Genau.
Aber das klingt natürlich nicht so gefährlich.
Und diese Bande, da merkt man ja auch gleich, die sind irgendwie nicht die hellsten, aber die sind natürlich ziemlich brutal. Aber ich fand, im ganzen Buch gibt es so einen unterschwelligen Witz auch tatsächlich. Ja. Also Witz ist vielleicht das falsche Wort angesichts dieser dramatischen Geschichte, aber so eine Komik,
ja,
finde ich. Hast du die auch wahrgenommen?
Sehr, auf jeden Fall. Ich habe mir hier notiert, ich habe die vor allen Dingen gespürt in den Telefonaten von Myron Bolitar mit seinen Eltern, weil die waren wirklich immer zum Schießen. Also man merkt ja direkt, das ist ein sehr liebesvolles Verhältnis, aber gleich beim ersten Telefonat erzählt, glaube ich, seine Mutter ihm, dass sie und ihr Mann jetzt Edibles ausprobieren. Also was ist das? Essbares? Ich kann es gar nicht richtig sagen. Also
ich hatte den Begriff tatsächlich noch nie gehört.
Okay, also irgendeine Form von leichten und legalen Drogen nehmen, meine ich.
Ja, auf jeden Fall was sexuell Stimulierendes.
Richtig.
Und die beiden übereinander herfallen jetzt. Ja. Will man nicht hören.
Nee, will man nicht hören. Will Myron auch nicht hören. Aber irgendwie ist das, habe ich die beiden als sehr so liebevoll und lustig und irgendwie auch als eine schöne Familie, die zusammenhält, empfunden. Genau, und vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass Myron Bolitar, der ist in New York und sitzt da und seine Agentur und die hat er sich aufgebaut in den letzten Jahren und bietet halt als Anwalt auch so Privatermittlerdienste an. Ne? Und an seiner Seite ist Wynn, das ist sein superreicher Freund. Die beiden kennen sich vom College und waren danach auch zusammen beim FBI. Also so die Geschichte auch der beiden, wie das zusammenhängt und wie die sich kennen und auch die sportliche Vergangenheit von Myron als Basketballspieler spielt eine Rolle. Also das entwickelt sich alles. Und ich finde, man merkt hier auch nochmal ein bisschen mehr als bei Todesspur, dass es hier eine Geschichte gibt und dass es hier sehr viele Fälle auch schon vorher gab, die beiden zusammen gelöst haben. Wie gesagt, das ist eine Reise in die Vergangenheit und da stößt man auch auf viel. So die Ex-Frau von Myron, welche Rolle da auch bestimmte Verflechtungen spielen, auch mit Greg und so weiter. Also man merkt schon, dass da einige Bände auch vorher waren, finde ich, obwohl man Nichts ruht für immer auch eigenständig lesen kann und damit auch durchaus starten kann, finde ich. Aber auch das ganze Team und so, mit wem die da zusammenarbeiten, da merkt man, da ist Geschichte hinter. Oder wie ging dir das?
Ja, das fand ich auch. Mich hat es aber auch nicht gestört, aber ich habe heute bei beiden Büchern was auszusetzen.
Okay.
Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass Wynn ist ja dieser super reiche Typ, er hat einen eigenen Privatjet, den schickt er dann mal irgendwelchen Leuten, damit das irgendwie schneller geht und so. Der operiert ja oft so ein bisschen im Hintergrund. Und dann gibt's so Situationen, wo dann, also jetzt nehmen wir mal die Situation mit Joey the Toe. Also Myron ist da also gefangen und die drohen ihm jetzt, wenn du uns nicht sagst, wo der und der ist, dann schneiden wir jetzt dir den Zeh ab. Und plötzlich taucht Wynn auf und löst diese ganze Situation auf.
Ja,
holt ihn da raus.
Also aber mit purer Gewalt,
ja,
ne?
Natürlich.
Also, ja.
Aber ich finde, der stellt dann so Verbindungen her im Off, sage ich mal, von denen wir nichts erfahren und löst dann eine Situation aus oder gibt Hinweise. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gestört, weil ich will doch wissen, wie der darauf kommt. Also wenn da jetzt plötzlich einer so reingeschmissen wird, der dann Situationen auflöst und ich als Leserin erfahre gar nicht, wie das zusammenhängt, also ganz am Ende lösen sich so ein paar Dinge auf. Das fand ich irgendwie merkwürdig.
Ja, hattest du das? Darüber bin ich gar nicht gestolpert. Also ich hatte eher das Gefühl, das kommt dann dabei raus, ach so, er konnte ihn doch tracken auf dem Handy oder er hat irgendwie, also Erklärung gab's? Nein, gab's nicht?
Später oft erst. Es hat mich so ein bisschen, also ich will doch lesen, wie etwas zustande kommt. Und wenn dann da einfach plötzlich jemand auftaucht, weiß ich nicht. Der war so ganz lange im Schatten, zack, ist er da. Ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Ah, okay,
dann tatsächlich.
Verstehe. Ja, okay.
Aber ich erkläre es mir auch so ein bisschen, der hat einfach so viel Kohle, der kann alles anzapfen.
Das macht's natürlich schon, ne? Der hat ja auch höchste Verbindungen in alle möglichen Ermittlungskreise und macht da einen Anruf und hat hier und so. Also es ist schon krass, ne? Ist halt einfach auch super reich und ja, kann alles. Ne?
Ja. Erlaubt sich alles, ja. Ich mochte diese Geschichte, dass ein vermeintlich Toter plötzlich wieder aufzutauchen scheint. Also Greg ist ja eigentlich schon seit Jahren tot Und plötzlich gibt es eine DNA-Spur an einem Tatort von ihm. Das fand ich eine ganz coole Ausgangssituation tatsächlich.
Aber das wird ja relativ schnell auch aufgelöst, ne? Mhm. Also so ein bisschen, na, okay.
Ja, aber man sich dann ja trotzdem ist noch nicht ganz klar, wieso hat er denn seinen eigenen Tod vorgetäuscht und so weiter. Das fand ich eine ganz coole Geschichte. Das hat mir gut gefallen.
Also mir ging es so ein bisschen am Anfang des Buches so, dass ich gebraucht habe, um reinzukommen. Mhm. Auch weil ich so die beiden Protagonisten, also Myron und Wynn, nicht richtig so greifen konnte. Und vielleicht war das das Einzige, was passieren kann, wenn man nicht mit dem ersten Band anfängt und die einen nicht schon die ganze Zeit begleiten und man dieses Buch aufschlägt und sich denkt, boah, mal gucken, was die dieses Mal wieder erleben. Ich musste mir auch erst erschließen, wie die zueinander stehen und so. Und ich habe gemerkt, am Anfang hat mich irgendwie so ein bisschen, na, das liegt natürlich inne auch der Tatsache, dass das männliche Protagonisten sind. Aber am Anfang bin ich so ein paar Mal über so ein paar sehr männliche Perspektiven gestolpert. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen kleinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da so sehr oft einfach Frauen von vornherein nach ihrem Aussehen beschrieben wurden. Das stört mich schon immer irgendwie, weil, weißt du, so die erste Frage, wenn jemand sagt, ja, das ist übrigens meine neue Frau und jemand anders fragt, ach, ist sie hübsch? Als ob es immer das Wichtigste wäre, weißt du, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist, da bin ich vielleicht auch einfach, weiß ich nicht. Das habe ich, ist dir das aufgefallen?
Nee, ist es mir nicht aufgefallen und ich erklär's mir jetzt damit, es passte zu den beiden Typen.
Ja, genau, vielleicht sind die dann auch einfach in ihrer Rolle so ein bisschen. Ja, aber auch so, dann kommt er in irgendwie einen Café und trifft sich mit einer Frau und der zweite, dritte, vierte Satz, der über ihr Aussehen fällt, ist ja, sie hat ein paar zu viele Kurven und so. Also ich finde, das sind irgendwie nicht mehr so richtig, für mich sind das nicht mehr so richtig zeitgemäße Beobachtungen, aber es passt natürlich zu diesen beiden männlichen Protagonisten, die schon sehr in einer männlichen Welt sozusagen verwurzelt sind, auch mit dem Profisport, superreich, Anwalt, gut vernetzt und so. Und ich mag es aber, ich finde, das hat sich im Laufe des Romans auch gelegt, weil man die auch besser kennenlernt. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht mehr drüber gestolpert. Und vielleicht ist ja dieses Bild von zwei männlichen Protagonisten auch so angelegt von Helen Coben. Aber je besser ich die kennengelernt habe und je mehr Myron auch eine verletzliche Seite gezeigt hat zum Beispiel. Ich finde, das kommt nämlich im Laufe des Thrillers. Und ich finde, das tut ihm gut. So. Also ich bin ihm näher gekommen, einfach auch ganz zum Schluss und so. Das fand ich schön. Und da wurde ich richtig mitgenommen, reingesaugt, auch in diesen rasanten Thriller. Und ich mochte zum Beispiel auch, wir haben zwischendurch immer vielleicht nochmal kurz zur Struktur. Zum einen werden wir mit in die Ermittlung genommen von Myron und Wynn, vor allen Dingen von Myron, denen folgen wir eigentlich durch den ganzen Thriller. Und wir haben zwischendurch immer so Kapitel, wo so in so einem klassischen, in so einer klassischen Täterperspektive eigentlich auch wieder ein Täter, eine Täterin mit sich selbst redet. Und die sind dann so in einer Du-Perspektive geschrieben, ne? Du hast ihn schon lange beobachtet, er ahnt noch nichts und so. Und das finde ich immer so sehr spooky, wenn das dann so eingesetzt ist zwischendurch und man da so eintaucht ein bisschen.
Das hat uns als Leserinnen ja im Grunde auch zu Komplizen gemacht.
Bisschen, ne?
Ja, ja, tatsächlich. Ich fand übrigens, dass beide Bücher ein sehr großes Finale haben. Fand es dann bei Nichts ruht für immer tatsächlich so ein bisschen mehr Holter die Polter.
Ja, da habe ich nicht so empfunden. Ich bin bei beiden gleich mitgerissen worden. Okay. Also großes Finale, das stimmt. Da ist dann super viel passiert auf den letzten Seiten. Das ging mir auch so. Und auch nochmal zum Thema Spannung. Ich habe zum Beispiel total gemerkt in Nichts ruht für immer, dass ich komplett auf eine falsche Fährte reingefallen bin, die da gelegt wurde. Und ich war zwischendurch richtig stolz drauf. Ich fand mich sehr schlau, dass ich das jetzt erkenne und war mir hundertprozentig sicher, das ist der Täter. Und ich habe es von Anfang an gemerkt. Und dann geht es doch nochmal ganz anders. Und das fand ich, das hat mir Spaß gemacht. Da hat mich Helen Coben ein bisschen an der Nase rumgeführt.
Das hatte ich bei Nichts tut für immer auch. Bei Todesspur überlege ich gerade. Ah ja, bei Todesspur habe ich auch nicht damit gerechnet, wer da jetzt dahinter steckt. Es wurde ja eine Person ganz lange noch gesucht, die unter einem Pseudonym immer in dieser vierten RAF-Generation operierte und wir wussten bis zum Ende nicht, wer das ist. Das wird dann aufgelöst. Und da muss ich sagen, habe ich auch nicht mit gerechnet.
Nee, ich auch nicht. Ruth Allegra Franke, ne?
Genau.
Um die geht's immer und genau, es ist klar, Akronym für RAF in dem Fall und man weiß nicht, wer es ist. Ich fand aber in beide Bücher, um nochmal kurz zu vergleichen, bevor wir überhaupt zur Vergleichsfrage kommen, dass es zeigt, dass in beiden Büchern Spannung auf unterschiedliche Arten und Weisen erzeugt wird. Ne? Also ich finde schon, dass bei Nichts ruht für immer ist es so, fiebert man wirklich mit und ich dann auch, nachdem ich so reingekommen war und die Personen und die Figuren mir näher waren einfach, bin ich da komplett reingesaugt worden. Also ich war so richtig im Wynn und Myron Kosmos. Wollte dazu noch mal ganz kurz was sagen, weil ich nämlich in der Tat auf diesen Thriller gestoßen bin, weil ich eine Rezension gelesen habe oder die Überschrift einer Rezension so. Also eine sehr, sehr positiv besprochen wurde das und dachte ich mir so, Helen Coben, noch nichts von gehört. Ach, das lassen wir so mal im Podcast lesen. Da hat nämlich im Spiegel ein Rezensent geschrieben, dass es Harlan Coben gelingt, ich zitiere, die Geschichte konsequent eskalieren zu lassen, ohne dabei je die erzählerische Leichtigkeit zu verlieren. Und ich finde, das trifft es wirklich, so diese erzählerische Leichtigkeit, ne, so dieses bisschen Humor, was da immer mitschwingt und so. Und trotzdem geht das ganze Ding, also ne, passiert da unglaublich viel so. Und das ist auch die Spannung, die da entsteht, so finden die den Täter. Und ich finde, bei Todesspur ist ja eher die Spannung, können sie diese Situation auflösen, so ein bisschen, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Also, dass sie auch was verhindern müssen, genau, dann, ja, am Ende.
Ganz konkret, ja.
Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte, ist, ja, Andreas Gruber hat eine Reihe daraus gemacht, Coben ebenfalls. Bei welchen der beiden Autoren würdest du denn jetzt nach diesen beiden Büchern, die du gelesen hast, bei Band 1 anfangen?
Also, weil es gedauert hat, bis sie mir ans Herz gewachsen sind, Myron und Wynn, würde ich jetzt schon gerne mal sehen, wie die sich so miteinander entwickelt haben und was da diese Freundschaft noch mal ein bisschen mehr ausmacht und so. Also ich glaube, ich habe zwar ein bisschen länger gebraucht, um mit ihnen warm zu werden, aber ich würde jetzt, wo ich warm bin, gerne direkt weitermachen und mehr über Wynn und Myron und ihre Ermittlungen lesen. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella, würde ich gerne zum Thema Cover stellen.
Das ist gut, weil ich habe vorhin noch gedacht, soll ich noch was zu dem Cover von Todesspur sagen?
Ja, pass auf. Und wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Cover, finde ich, obwohl beide laut Thriller rufen. Ich beschreibe es einmal ganz kurz. Dunkle Bücher, Harlan Coben ist nichts ruht für immer in roter Schrift draufgeschrieben und wir sehen so schemenhaft ein dunkles Haus und aus einem Fenster strahlt Licht. Also dieses Bild erzeugt schon Spannung. Todesspur ist auch ein sehr dunkler Fond und der Titel groß geschrieben und es zieht sich so eine leuchtende Qualle mit Tentakeln so quer über das Cover. Und wenn du jetzt auf der Suche nach was Spannendem bist, in der Buchhandlung stehst, vor dem Thriller Neuerscheinungen Tisch, wo diese beiden mit Sicherheit drauf liegen, nach welchem würdest du greifen?
Harlan Coben, nichts ruht für immer.
Ja?
Ich hatte wirklich gerade noch kurz überlegt, ob ich dich auf diese Qualle nochmal anspreche, weil sie erschließt einem natürlich diese Qualle mit ihren, wie heißt denn das bei Quallen?
Tentakeln.
Tentakeln, Armen, wie auch immer. Also, dass sie sich quasi so überall vielleicht andocken kann, ansetzen kann. Und das Problem mit dieser vierten RAF-Generation, die sich da im Untergrund zusammengewurschtelt hat, ist ja, dass die überall ihre Fühler ausgestreckt haben. So erschließt sich mir dieses Cover. Ich finde allerdings, dass man zuerst denkt, es hat irgendwas mit Meeresbiologie zu tun. Und das Haus, finde ich, so dieses alles dunkel, ein Lichtstrahl, das erzeugt für mich, wie du schon sagtest, direkt eine große Spannung. Hätte ich dahin gegriffen.
Interessanterweise ging es mir ein bisschen andersrum, weil die Quallen kommen ja auch im Buch vor, ne? Die schwimmen in diesem Luxushotel in so einer großen Säule in der Lobby. Es sind so riesengroße, sind so große Quallen und so. Und die können ja auch sehr giftig sein, ne? Eines der giftigsten Tiere der Welt ist ja eine Qualle und so. Also ich fand das irgendwie ganz spannend, weil die sieht auch bedrohlich aus. Und ich fand zum Beispiel, ich habe mir die anderen Bände angeguckt von Andreas Gruber und Snyder und Nemes als Ermittlungsteam. Und das erste Buch ist so eins mit so blutiger Schere drauf und so. Und da habe ich gedacht, das sind, weißt du, es gab so eine Zeit, wo Thriller-Cover auch so diese krass plastischen Titel hatten, finde ich, die so sehr brutal schon ausgesehen haben. Und da gefällt mir sowas, wie jetzt hier das Cover mit der Qualle oder auch das Nichts ruht für immer, wo man nur dieses Haus sieht. So, das gefällt mir generell im Genre Thriller besser als Cover, wenn die nicht so komplett schon so ganz gewalttätig und brutal und auch so ein bisschen, also einfach, ja, blutig aussehen. Ja,
spannend. Genau. Wir kommen immer wieder zurück auf die Cover, ne?
Ja, die sind ja auch irgendwie wichtig, ja, weil das macht, lässt einen ja schon greifen nach Büchern und eben, den Klappentext
das
lesen.
Das ist es nämlich. Also eigentlich sollte man sich ja nicht davon leiten lassen im Grunde, weil die Geschichte ist ja noch nicht erzählt, nur weil wir das Cover sehen. Aber wenn ich bei diesen ganzen Neuerscheinungen im Buchladen stehe, dann greift man eben dazu, wo man denkt, ach, das Cover spricht mich schon mal an oder der Klappentext spricht mich schon mal an, ne? Von daher passt das.
Ja.
Falls ihr noch mehr Lesetipps braucht, dann kommen hier, wie immer an dieser Stelle, zwei eingesandte Lesetipps.
Lesetipp. Hallo, ich bin Liane Kirchner, die Autorin des Romans Sanssouci war nicht mehr frei. Mein autobiografischer Roman erzählt die wahre Geschichte eines spektakulären Fluchtversuchs aus der DDR und zeigt die weitreichenden Auswirkungen auf meine Familie über Generationen hinweg. Der Roman erinnert an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, vermittelt aber auch eine Botschaft über die Kraft der Liebe und den unerschütterlichen Willen zum Durchhalten. Fans historischer Stoffe möchte ich außerdem Federico von Waltraud Levin ans Herz legen. Seit meiner Jugend ist dieser Roman über das faszinierende Leben des Staufenkaisers Friedrich II., auch bekannt als Das Staunen der Welt, mein absoluter Favorit.
Hallo, mein Name ist Eva-Maria Popp. Ich bin Autorin des Buches Glück und Segen für ein ganzes Jahr, eben erschienen im Herder Verlag. Viele Tipps, mit denen das Glück zu dir kommt. Ein ideales Weihnachtsgeschenk. Und hier mein aktueller Lesetipp, die Familiensaga über die Münchner Unternehmerfamilie Dallmayr, besonders die Dallmayr Frauen. History, Liebe, Romantik, Familie, Unternehmertum, Erfolg und Misserfolg. Geschrieben von Bestseller-Autorin Lisa Graf. Viel Spaß beim Lesen und ich bin begeistert von diesen drei Bänden.
Vielen Dank für diese Lesetipps und wir erzählen euch jetzt noch kurz, worum es in der nächsten Folge von Seitenweise Glück geht.
Wir lesen Mutmachbücher, haben wir sie genannt, oder Bücher, die trösten. Was ja irgendwie schön ist auch zu dieser Jahreszeit. Und zwar gibt es da zum einen die Neuerscheinung von der britischen Autorin Sally Rooney. Intermezzo heißt sie.
Und ebenfalls eine britische Autorin Sophie Kinsella. Wie fühlt es sich an?
Die Titel von allen in dieser Folge erwähnten Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ihr könnt uns eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de.
Wir sind auf Instagram auf @bildderfrau.
Und wenn ihr dann schon im Internet unterwegs seid und wo ihr ja auch diese Folge hört, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge und gebt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns über alle Bewertungen, am meisten über die 5 Sterne.
Und wenn ihr jemanden kennt, der gerne Thriller liest und noch ein paar Lesetipps braucht, dann schickt diese Folge einfach weiter. Das geht auch ganz einfach über Weiterleiten in eurer Podcast-App. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
Bis dahin lesen wir heiter weiter.
So sieht's aus.
Bis dann, ciao.
Tschüss.